Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages, powered by Optimum Performance. Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß! So, Leute, guten Morgen erstmal. Guten Morgen an Moritz Hauser aus Hannover. Ich sage erstmal ein Hallo und einen guten Morgen. So.
Guten Morgen, Stefan.
Guten Morgen. Wir haben uns heute hier eingefunden aufgrund Feedback von euch. Wir freuen uns irgendwie, dass zu unserer letzten Podcast-Folge, die jetzt schon einige Zeit hinter uns liegt, so viel gutes Feedback kam und auch anscheinend Bedarf ist an verschiedenen Themenbereichen, über die wir uns mit Sicherheit richtig gut freuen werden, wo man so richtig abnörden kann. Und deswegen haben wir gedacht, wir schieben einfach mal so eine Folge rein, wo wir einfach mal über das, was uns gerade so im sportwissenschaftlichen Kontext einfällt, so ein bisschen talken. Aber machen wir erstmal so. Moritz, ich habe schon gehört, du hast ein heftiges Wochenende hinter dir. Wie geht's dir an diesem Montagmorgen?
Jetzt geht's mir gut. Jetzt bin ich zu Hause angekommen, habe mir eine Tasse Kaffee gemacht und kann ein bisschen im Internet quatschen. Deswegen schauen wir mal, worüber wir reden. Ich bin ja wie immer komplett unvorbereitet.
Ja. Aber das ist nicht schlimm. Ich bin vorbereitet und habe so ein bisschen auch aus dem, was du mir geschickt hast, was du für Feedback bekommen hast und quasi aus dem, was ich Feedback bekommen habe zu unserer Folge, so ein bisschen ein Sammelsurium an Fragen konzipiert, auf die wir vielleicht ein bisschen eingehen können. Also ich weiß noch nicht, in welche Richtung das geht. Entweder es wird nicht so eine lange Folge oder es wird eine ewig lange Folge. I don't know. Wir werden es einfach laufen lassen, würde ich sagen.
Ah, cool, perfekt. Um Gottes Willen, letztes Mal waren wir ja dann so ein bisschen in Fahrt und dann war die halbe Stunde auch schon rum.
Ja. Schauen wir mal. Also erzähl erstmal vielleicht so ein bisschen. Du hast gerade gesagt, du warst am Wochenende auf eine Vortragsreihe, beziehungsweise hast ein Seminar gegeben für Sportwissenschaftler. Gestern dann eine Weihnachtsfeier, ist vielleicht auch interessant, aber nicht so arg wie jetzt erstmal für uns, der Samstag. Samstag Seminar für Dozenten an der Uni.
Nicht Dozenten, sondern die Studierenden und auch das Trainerteam und Athleten
okay.
Und so.
Genau. Aber trotzdem sehr interessant natürlich. Und was ich geil finde ist, ich weiß ja schon oder kann mir schon vorstellen, warum die dich da eingeladen haben. Aber erzähl du mal so ein bisschen, was so der Hintergrund des Ganzen war.
Das ist von der Uni Hannover, vom Campus Fit aus oder vom Hochschulsport aus. Und für die Trainer und die Trainierenden da, das sind zum Teil Sportwissenschaftsstudenten, aber auch zum Teil einfach nur Trainer da oder auch Leistungssportler da. Und auch, das geht, glaube ich, in Kooperation, jetzt vorsichtig gefährliches Halbwissen, weil auch ein paar aus Clausthal-Zellerfeld waren von der Uni da, waren insgesamt 20 Teilnehmer. Und das grobe Prinzip war einfach mal so ein Einblick geben in Trainingsplanung und Trainingsgestaltung für, ich nenne es jetzt mal grob, interdisziplinäres Training oder verschiedene Modalitäten unter einen Hut zu bringen, verschiedene Belastungsprofile. Denn im klassischen Kraftsport kennen wir alle, okay, ja, montags machen wir Bankdrücken und Trizeps, dienstags machen wir Schultern und Rücken und Mittwoch machen wir Beine und dann machen wir Abs und Waden machen wir jeden Tag und dann wieder von vorne. Also dieses klassische Muskelgruppentraining und der Läufer hat sein, okay, wir machen einen Dauerlauf, wir machen einmal Intervalle, wir machen einen Tempolauf und so weiter. Also die jeweiligen Sportarten haben ihre fixen Trainingsprotokolle, wissen aber nicht, wie man verschiedene Modalitäten unter einen Hut bringt und gegebenenfalls, wie man da Progression oder Regression einbauen kann oder das für einen Kunden, eine Kundin gestalten kann, wo man die Leute dann auch abholt in ihrem Training, wo man es aufbaut, wann führt man welche Übungen wie ein und so weiter und so fort. Und da ging es einmal darum, wie kann ich ein Trainingsprogramm schreiben, wie kann ich ein Trainingsprogramm entwickeln, wie nehme ich mir aus all den Übungen und Modalitäten, die wir haben, wie verschaffe ich mir dann Überblick und ein Konzept und dass ich dann weiß, okay, heute mache ich mal schwer, morgen mache ich leicht, dann mache ich lang, dann mache ich kurz, dann mache ich Intervalle, dann drücke ich, dann ziehe ich, aber was drücke ich, wie ziehe ich und so weiter und so fort, wie kriegt man da so ein bisschen den Überblick. Das war so grob das Thema, an dem wir uns da Samstag den Mund fusselig geredet haben.
Ja, also es ist natürlich ein sehr interessanter Bereich, über den ich zum Beispiel den ganzen Tag reden könnte, über verschiedene Rep-Schemes, Trainingssteuerung und so weiter und so fort. Was mich immer so, also es überrascht mich nicht wirklich, weil aus meiner eigenen Erfahrung von der Uni ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jährchen her, aber also bei uns es war nichts mit interdisziplinärem Training, so wie kann man das kombinieren, funktionelles Training, das war überhaupt gar nicht, also das war nicht mal annähernd Thema, also ich meine klar, wie gesagt, ist schon 10, 15 Jahre jetzt bei mir fast schon her mit Uni, aber Ich glaube nicht, dass sich da großartig was geändert hat, weil wenn man jetzt so Leute wie dich, auch Experten in dem Gebiet, dann reinholen muss, dann ist ja offensichtlicherweise ein Need da, sich da in zu informieren und auch eben zu bilden, wie kann man das machen? Wie ist da sein Eindruck gewesen? Wissen die da schon ein bisschen was oder ist das quasi noch ein absoluter Blindflug?
Ich kann ja jetzt natürlich nur sehr eingeschränkte Einblicke geben, ne? Und meine Wahrnehmung oder das, was ich so jetzt über die paar Tage und Jahre, ich war das erstmal 2019 und ich bin ja auch in anderen Fitnessstudios unterwegs und gebe solche Workshops bezüglich Functional Fitness und wie man das so ein bisschen aufbauen kann oder entröseln kann, ist da der Eindruck schon noch, wir leben krass in einer Bubble, wo das völlig in Ordnung ist, dass jemand 240 Kilo heben kann und trotzdem 5 Kilometer unter 5 Minuten-Pace läuft oder unter 20 Minuten insgesamt. Ist völlig, völlig klar, dass das möglich ist. Da ist es nicht so klar. Und gerade Trainingsplanung, Trainingssteuerung habe ich das Gefühl, ist sehr viel Neuland. Auf der einen Seite krasses Neuland, so solche Konzepte oder übergreifende Konzepte. Auf der anderen Seite sind die super verkopft, die Sportwissenschaftler. Also die sind super krass im Detail unterwegs. Und super, die fragen mich nach irgendwelchen Assessments oder Bodyscans oder Stabilisierungsübungen, die ich mit den Leuten mache, wo ich sage, das habe ich noch nie gemacht. So, was? Also das ist so, das hat für mich so einen Anschein, so du kaufst so eine Ruine aus Dresden 33 und das Erste, was du machst, ist den Bilderrahmen gerade rücken, statt da mal ein ordentliches Fundament zu gießen und eine Fassade zu ziehen oder so. Sondern die fangen so weit weg von dem an, was es überhaupt, worum es überhaupt geht. Weil natürlich sind die natürlich in ihrem Studium so verkopft, dass sie so krass in diesem Detail sind und sich damit beschäftigen. Aber so das große Ganze ist teilweise so, wo die dann so mit krassen Stabilisationsübungen für Knie und Knöchel ankamen und Schulter und Handgelenk. Und ich habe sie gefragt, kennst du irgendeine Person, die einen Overhead Squat von 120 Kilo hat und Probleme mit Stabilisation? So, also müssen wir dann noch mal mit so, müssen wir dann auf so einem Wackelbrett stehen für
Ja,
eine halbe
genau.
Stunde oder ist die
Kennst du den
stabil
Functional
genug für den
Mobility Test,
Alltag?
diesen Functional Mobility Test, wo du über so eine Leine dann drüber gehst und so weiter, auch so
So
wegen stabil?
Slackline oder was?
Ja, nee, so, da ist so quasi so ein Seil gespannt und du musst da
Ja.
quasi drüber gehen und du denkst dir erst so, hä, wie kann das denn sein, dass das jemand nicht hinkriegt und so und dann machst du den Test und du kannst dir, und auf einmal können das halt wirklich Leute nicht, aber weil halt auch die Leute nicht so trainieren wie, sagen wir mal, wir jetzt.
Ja.
Und diese Tools, die da so gemacht werden, wir haben das jetzt auch zum Beispiel beim Basketball letztes Jahr gemacht, teilweise ist auch echt gut. Auch viele Profisportvereine, auch im Fußball und so weiter, machen diese Tests, wo ich mir manchmal aber denke, was ist das für eine krasse Zeitverschwendung, ob jetzt jemand hinten den Stab und so weiter, wie er halten kann, kann
Ja.
das natürlich alles schon mal machen. Aber ist nicht dann halt die Frage, ob das Training hinführend da zu dieser Mobilität dann der bessere Ansatz wäre.
Genau, also bevor wir jetzt auch Flack und Widerspruch in den Kommentar kriegen, ich sage nicht, dass das alles Quatsch ist,
Ne.
sondern die Priorisierung dessen ist Quatsch, ne? Das ist so, so Blattspinat ist super, um eine Mahlzeit mit Meat and Potatoes zu ergänzen, aber als Hauptmahlzeit geht's so, ne? Und die verbringen halt zu viel Zeit in diesem Detail mit diesen kleinen Sachen. Die gehören ins Warm-up, die gehören ins Cooldown, die gehören ins Accessory, aber dein Meat and Potatoes, das, was dich satt macht, sollte schon ein vernünftiges Training sein und nicht auf dem Wackelbrett mit einem Petsi-Ball und einem Theraband. So, das hat alle seine Daseinsberechtigung, ne? Voll. Und klar, ein Powerlifter, der ein schwaches Fußgewölbe hat und dann mit solchen Sachen arbeitet und dann seinen Backsquat von 280 auf 310 bringt. Ja, super, aber um deinen Backsquat von 45 auf 65 zu bringen, da liegt der Hund ganz woanders begraben.
Ja, du musst aber überlegen, also auf der einen Seite jetzt, erstmal ich weiß, die Sportwissenschaft, auch die Professoren, Dozenten und so weiter, die sind natürlich auch teilweise noch auch theoretisch so angehaucht. Das ist auch cool, dass die das Wissen natürlich haben. Ich weiß nicht, ob da manchmal einfach so ein bisschen der Übertrag fehlt in die Praxis. Vielleicht ist da natürlich nur jetzt eine Mutmaßung. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch so, so dieses also ich weiß genau, dieses Wackelbrett und so weiter, da irgendwelche Sachen vor sich halten und so weiter. Ist halt auch so, manche haben, glaube ich, halt dadurch, dass sie vielleicht 6 Tage in der Woche trainieren, 2 Einheiten am Tag haben, irgendwann musst du irgendwas erfinden, was du jetzt auch mal gerade machen kannst. Du kannst natürlich jetzt auch nicht 6 Tage 2 Einheiten
Ja.
ballern, wo ich mir manchmal denke, das ist so ein bisschen so ausfüllen.
Ja, so, ja, so, Junk Volume.
Ja,
Junk Volume nennt man das,
ja.
was zu machen, um es zu machen.
Okay, aber okay, verlieren wir nicht den roten Faden in Bezug auf Samstag jetzt. Also es war trotzdem für dich natürlich wahrscheinlich eine schöne Erfahrung, mal Leute zu sehen, junge Leute auch anzuleiten, hey, was mache ich so jeden Tag? Wie trainiere ich und was für Fortschritte sehe ich bei den Leuten? Also ich denke mal, das war natürlich ein bestimmter Erfolg.
Ja, das war cool, auch halt so Sachen, so weil, so wie bringe ich Leute an Übungen wie Squats und Deadlifts und Shoulder Presses und so überhaupt ran? Und das machen die bei mir halt ab der ersten Einheit, ne? Und die machen so richtig elaborierte Bodyscans mit hast du nicht gesehen. Und das wirkt dann alles super professionell. Und das ist natürlich auch fancy. Und dann hast du was in der Hand. Und dann hast du, ja, du hast in den letzten 3 Monaten 7,3 Kilo und so cool. Und dein Körperfettanteil ist um 2,3. Und mein Ding ist so, ey, wenn ich den Fortschritt eines Klienten so krass mit der Lupe suchen muss, bin ich vielleicht auch einfach
Ist der da
scheiße.
vielleicht gar nicht da? So, oder wo
Ja,
ist der
genau,
denn?
also, ne, so, also für die meisten Sachen brauchen wir so eine DEXA-Scans und so sind gerade im super Spitzensport und bei so Körpermessungen, klar, können mal interessant sein. Aber für unseren Breitensportler und unseren ambitionierten Hobbysportler brauchst du keinen DEXA-Scan, um zu gucken, ob der Muskeln aufbaut oder Fett abbaut oder ob er zu schwer ist oder zu leicht ist. Es reicht auch einfach, die Leute anzugucken, dann sieht man, ob sie zu schwer sind oder zu leicht sind und dann lässt du die sich ein bisschen bewegen und wenn sie bei Floortaps den Fußboden berühren können und einen tiefen Ausfallschritt hinkriegen können und die Hände dabei auf den Boden kriegen und ein Sit-up und eine Kniebeuge, dann weißt du schon genug, dann siehst du schon genug, um ungefähr einschätzen zu können, wo die Leute abhauen. Da brauchst du keinen In-Body-Scan oder sonstige Geräte. Es wirkt natürlich alles fancy, aber die Leute sind da, damit sie sich bewegen. Da muss ich die nicht erstmal 20 Minuten vermessen und irgendwelche Kneifzangen holen und sonstiges, sondern okay, beweg
Aber
die
es gibt
Leute,
dann
guck
auch
die
Leute,
Leute
die
an.
finden das richtig geil. Die sagen, ey, ich war
Ja.
wieder beim Training, ich habe erstmal den In-Body-Scan gemacht und dann hat mein Trainer dies, das. Da gibt es auch einen geilen,
Ja,
da gibt es
klar.
so einen Nike-Master, ich weiß nicht, ob da Master-Trainer, so ein Nike-Trainer, der hat jetzt auch so ein bisschen Werbung gemacht für dieses neues Nike-Equipment, was die da rausgebracht haben, Nike Strength. Und da habe ich auch mal so auf dem seinen Account gesehen, also beziehungsweise war so durch Zufall, gehe ich so drauf und denke mir so, Alter, der hat irgendwie 350.000 Follower oder so weiter und einfach sein Training ist halt einfach die einfachsten Bewegungen überhaupt. Es ist wirklich nothing fancy auf diesem Account, wo ich mir dachte, also krass, also du schaffst es aber anscheinend auch, wirklich noch mit den normalen Tools, die wir
Ja,
so
aber das ist
haben.
doch cool.
Und das ist geil. Also, dass er es auch so durchzieht und einfach sagt so, nothing fancy, keine Dings, einfach bewegen und du merkst ja selber, wie gut du dich fühlst und wie du dich besser bewegen kannst.
Ja, also das beste Beispiel dafür war so, ich habe ja vor fast 20 Jahren im Fitnessstudio angefangen zu arbeiten. Fand ich immer so, das fand ich damals schon albern. Und da war ich noch leicht zu beeindrucken und hatte keinen Plan, ne? Aber das fand ich schon albern. Da war so ein Personal Trainer immer mit seinen Kunden und Kundinnen und die waren alle 50 bis 70 Jahre alt und keine Sportler. Um das jetzt mal vorwegzunehmen. Auch ja, auch das hat eine Daseinsberechtigung im Leistungssport aber dann hat er mit denen auf dem Laufband so mit Koffer und so Gummihandschuhen so Laktatmessung gemacht. Ich so, Digga, es ist halt einfach so weit weg von nötig. Es ist so weit weg von nötig.
Ich sehe so die Leute mit einer Atemmaske auf diesem Spiroergometrie-Ding, irgendwie Laktat messen und so weiter und so. Da müssen wir mit der Trainingssteuerung noch ein bisschen. Okay, vielleicht ist das jetzt ein ganz guter Übergang oder Überleitung zu dem Themenbereich oder einer der Themenbereiche, die ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar geht's
Gespannt.
ja, und zwar ist einer der Themenbereiche tatsächlich Laktatschwellentraining. Du hast es eben angesprochen. Ich weiß nicht, inwiefern wir da, also wir müssen gucken, dass wir nicht komplett eskalieren. Also erstmal Laktatschwellentraining, vielleicht um alle abzuholen, ist für ambitionierte Profis oder ambitionierte Amateursportler und Profisportler mit Sicherheit ein interessantes Ding. Für alle anderen, die 3 bis 4 Mal ins Gym, in die CrossFit-Box oder sonst irgendwas gehen, nicht wirklich interessant, weil ihr macht das sowieso, indem ihr immer zum Training geht und auch manchmal einfach in verschiedenen, ja, in verschiedenen Trainingssystemen quasi unterwegs seid. Laktatschwellentraining wird interessant für Leute, die zum Beispiel Läufer, Ruderer, Radfahrer und so weiter. Laktatschwellentraining, ist das was, was man überhaupt außer im Profibereich thematisieren sollte, Moritz?
Es ist halt ein fancy Begriff so, ne? Also es hört sich immer super fancy an. Ich glaube aber, wissen gar nicht, wie man das genau trainiert so. Und da bin ich auch kein wahnsinniger Experte, sage ich gleich vorweg. Ich kenne die Basics und ich kenne die Grundzüge und die reichen eigentlich für 98% der Leute. Allerdings ist es halt ganz cool, wenn man so ein bisschen mit den Belastungsgrenzen und diesen Energiesystemen jonglieren kann in seiner Trainingssteuerung und auch nochmal differenzieren kann in der Trainingssteuerung. Und so briefe ich auch die Workouts bei uns. Denn du kannst ja grundsätzlich mit allen Bewegungsmustern die verschiedenen Energiebereiche trainieren, wenn du es über die Intensitäten und Lasten steuerst. Und viele machen zum Beispiel auch aus einem Training, was vielleicht ein Aerobasistraining sein soll, ein VO2 Max oder Laktatschwellentraining, wenn die Belastungsgrenzen nicht eingehalten werden. Und viele denken so, hey, ich mache 40 Minuten EMOM, oder ich mache alle 3 Minuten für 10 Runden und trainiere meine Aerobasis, weil die Belastung so lang ist. Aber wenn ein gewisser Schwellenwert, was ja schon im Namen Laktatschwelle, überschritten wird, dann verschieben wir auch den Flaschenhals in einen anderen Bereich und trainieren somit ein anderes Energiebereitstellungssystem. Auch wenn sich vielleicht Laktatschwellentraining härter anfühlt oder die Trainingseinheit härter anfühlt, trainieren wir dann am Ziel der aeroben Basis vielleicht vorbei. Ne? Und deswegen ist das ganz pfiffig, wenn man ungefähr im Briefing, wenn man die groben Schwellen kennt und im Workout-Briefing, so als Coach, vielleicht weiß, hey, das Training soll sich heute so und so anfühlen. Das hat den Hintergrund dessen. Und dann könnt ihr in der nächsten Trainingseinheit XY. Oder ich möchte nicht, dass ihr euch abschießt, sondern es sollte vielleicht noch in dem Tempo eine weitere Runde möglich sein. So gehen wir oder so stellen wir einfach sicher, dass wir im richtigen Energiebereich trainieren. Wenn ihr das Gefühl habt, mit jeder Runde fahrt ihr so ein bisschen mehr gegen die Wand, jede Runde wird etwas knapper, die Pausen werden kürzer, die Arbeit wird länger und ihr könnt die Belastung nicht aufrechterhalten, dann sind wir wahrscheinlich in den Bereich gerutscht. Und wenn man dann das so ein bisschen kommunizieren kann, das finde ich schon wichtig, dass man weiß, okay, wir wissen, wie wir was ungefähr trainieren. Aber so ein krasses Laktatschwellentraining, das gebe ich ein, zwei Kunden mal mit. So habe ich jetzt zwei Jungs gehabt, die gemerkt haben, so, ah, uns fehlt einfach so ein bisschen hinten raus der Biss, das Tempo aufrechtzuerhalten. So hintenrum in diesen knackigen Workouts, hinten raus noch dran zu bleiben. Und für die habe ich dann so einen Laktatschwellentrainingsplan mal geschrieben, so mit verschiedenen Modalitäten. Hey, in der einen Runde machst du 5x20 Kalorien Eco-Bike mit 90 Sekunden Pause und dann nächste Woche 5x20 Kalorien mit 60 Sekunden Pause und dann mehr Kalorien, gleiche Pause und so weiter. Und dann gehen wir auf Rudern und Ski-Erg und dass wir die Modalitäten wechseln und so. Und die merken auch einen Übertrag ins Training. Für unsere General Fitness Population ist es wichtig, okay, es gibt aerobe Basis, es gibt VO2 Max und es gibt Laktatschwelle und das ist vielleicht wichtig als Coach zu wissen, aber du brauchst nicht wissen, okay, bei wie viel Millimol Laktat pro Liter Blut ist Schwelle XY, bei welcher Herzfrequenz, was ohnehin für jeden komplett unterschiedlich ist. Und ich Leichtathleten hatte, die sind mit so viel Millimol noch weit weg von der Laktatschwelle und ich andere Athleten hatte, die hatten viel weniger Millimol und waren schon über die Schwelle und so weiter und so. Das ist so individuell, das ist. Sorry, das war jetzt ein Monolog.
Ja, alles gut. Also das, also genau, wie ich schon eingangs gesagt habe, erstmal muss man schon mal für die General Population sagen, wenn du Fitness machst, auch in der CrossFit-Box
Zu
zum
der ich mich
Beispiel.
übrigens auch zähle, ne? Das
Ja.
sollte man vielleicht noch dazu sagen, so, ne? Also keiner, der, also jeder, der nicht auf irgendwelche Riesenmeisterschaften fährt, wie Deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft, WM, Olympia oder Games, oder sein Geld damit verdient, weil er in irgendeinem anderen Bereich Profi ist, wie Mannschaftssportarten, zählt für mich zu Breitensportler.
Ja. Danke nochmal für die Einordnung. Aber das ist wirklich so. Und man muss auch sagen, diese Art von Breitensportlern, zu der wir im Prinzip alle gehören oder wahrscheinlich auch der Großteil der Leute, die hier zuhören, wir machen alle Laktatschwellentraining, denn wir merken ja, wir kennen ja alle, wir hatten es, glaube ich, in der letzten Folge so, dass man manchmal einfach diese Leute auch hat, die dann öfter mal in die Class kommen oder öfter mal und konstant natürlich auch dabei bleiben und auf einmal immer besser werden, wo du manchmal denkst, so krass, Alter, wie gut ist denn er oder sie irgendwie jetzt geworden? Ja, auch da ist quasi Laktatschwellentraining passiert, denn ihr habt eure, ja, Schwelle, eure Kapazitätsgrenze quasi die ganze Zeit erweitert, indem ihr eben im Training durch verschiedene Energiesysteme, Moritz hat eben schon mal angesprochen, euer Training erweitert habt, euer Sauerstoffvolumen vergrößert habt und so weiter und so fort. Diese Messung, die du gerade mit Minimol angesprochen hast, ist auf jeden Fall ganz interessant. Also man spricht immer so von vielleicht dem normalen, jetzt nicht super trainierten Menschen hat irgendwo bei 4 bis 5 Minimol seine Schwelle. Das heißt also, wenn man quasi drüber geht über diese Schwelle, dann übersäuert der Körper einfach, bildet so viel Laktat, dass der Körper es selber nicht mehr abbauen kann. Und dann entsteht natürlich da auch der Muskelkater. Das ist das, was man oftmals einfach merkt. Dieser Muskelkater entsteht durch das angestaute Laktat. Und dann haben wir
Dieses klassische Brennen in den Beinen oder so,
genau.
Wenn die Belastung schwierig wird, aufrechtzuerhalten und alles fängt an zu brennen und die Herzfrequenz wird unkontrolliert höher, weil man in diesem Defizit ist.
Genau, und dann haben wir zum Beispiel auch noch manchmal natürlich Spitzensportler wie Max Planer, der schon hier im Podcast war, der bei Olympia-Ruderer, der irgendwie mal in einem Wert von 12 bis 13, 14 Minimal da gerudert ist und dann vom Rudergerät gefühlt gefallen ist und ins Krankenhaus eingeliefert worden ist. Also das kann natürlich auch dann irgendwann gesundheitliche Konsequenzen haben. In diesem Bereich sind wir aber alle, und ich glaube, das ist das Wichtige, was wir jetzt hier ansprechen, auch so ein bisschen, um den Leuten quasi vielleicht Sportwissenschaft an sich, Trainingsplanung, Trainingssteuerung, Trainingswissenschaft anschaulicher zu machen. Das, was wir aktuell machen, und das ist das Schöne in der CrossFit-Box, um das vielleicht noch ein bisschen ein Fazit zu ziehen. Die Coaches, oder zumindest auch, wenn man in der CrossFit-Box unterwegs ist, wird ganz oft erzählt, hey, heute wollen wir so und so den Fokus legen. Ihr sollt euch ja, wie du schon gesagt hast, so und so dabei fühlen. Danach sollt ihr euch auch so und so fühlen. Die meisten Leute können schon relativ dann gut einordnen, in welche Belastungsintensität das Ganze gehen soll. Leute, wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr schon einen großen Teil des Podcasts gehört und ich wollte mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr reingehört habt und euch für unseren Podcast interessiert. Und als kleinen Dank möchte ich euch heute ein Angebot machen und zwar gibt es mit dem Code Podcast10 10% auf unsere Produkte im Onlineshop. Besucht uns einfach unter www.optimum-performance.de.
Und das ist halt, finde ich, auch nochmal wichtig zu sagen, ja, dass man, je höher das Volumen in der Woche ist, desto niedriger muss die Intensität sein. Du kannst nicht fünfmal die Woche Vollgas geben, funktioniert einfach nicht, kommst nicht hinterher.
Doch, geht schon, aber dann bist du nicht mehr in der NADA oder WADA, konform.
Okay, genau, aber für uns ist das halt nicht, und deswegen müssen wir da so ein bisschen steuern. So, ich kann halt 40 Minuten EMOM im aeroben Bereich kann ich machen und am nächsten Tag wieder ein Workout. Aber wir hatten gestern zum Beispiel unser Weihnachtsfeier-Workout, was halt so 8 Runden, 8 mal 4 Minuten AMRAP mit 1 Minute Pause sind und wechselt man so die Station. So, das kann ich nicht jeden Tag machen. Das kann ich nicht jeden Tag machen. Aber, und da fängt dann halt an, dass man so ein bisschen spielt mit den Belastungen und der Steuerung von diesen verschiedenen Modalitäten, die wir halt im Training angesprochen hatten. Ne? Ich kann halt, wenn ich jetzt heute 8 mal 400 Meter laufe mit 2 Minuten Pause, kann ich morgen keine schweren Kniebeugen machen.
Es ist aber irgendwie so, es ist irgendwie so lustig zu sehen, dass, also, das Wissen über Trainingssteuerung und so weiter, dass das mittlerweile schon besser angekommen ist, aber es sind noch viele Sachen, also ich glaube auch, dass viele Leute uns den Vogel zeigen und so weiter, dass uns das so Spaß macht, die ganze Zeit über sowas zu sprechen. Es ist halt unser Ding, über das wir sprechen können. Wahrscheinlich können wir über nicht viel anderes sprechen. Aber das ist eben, dass das auch was wichtig ist. Ganz kurz, oder ganz kurz, wichtiger Einhaker. Und zwar, jetzt haben wir ein bisschen gesprochen über CrossFit, über da verschiedene Energiesysteme. Du hast ja gesagt, du kommst aus dem Bodybuilding, so ein bisschen aus dem Gym. Es war nämlich auch eine, so ein bisschen eine Frage quasi dabei, was so ein bisschen sich mit Muskelaufbau per se beschäftigt. Also vielleicht eher in die Richtung dann Bodybuilding, Kraftaufbau. Da war so, hast du Erfahrungen gemacht, was so für Bodybuilding so Rep-Schemata, also Wiederholungsschemata, weil da streiten sich ja auch die Geister. Da sind wir zwischen 6 und 12, waren wir da immer unterwegs. Dann auf einmal haben wir andere Sachen reingestreut. Was sind denn da so deine Erfahrungen mit so Wiederholungsschemata für gut aussehen?
Gut aussehen.
Ja.
Tatsächlich ist ja gut aussehen und stark werden liegt, und das haben viele nicht auf dem Schirm, fast an unterschiedlichen Enden des Spektrums, was die Trainingsart und Weise angeht. Und jetzt so die letzten Monate oder in den letzten ein, 2 Jahren kamen auf jeden Fall neue Studien raus, die das auch relativ widerlegt haben, was so das Volumen angeht oder die Wiederholungszahl, wie du gesagt hast, das früher dieses klassische 8 bis 12, das ist halt schon relativ widerlegt. Alles zwischen 5 und 25 Reps baut mehr oder weniger gleich Muskulatur auf. Der entscheidende Faktor ist lediglich die Erschöpfung und Ermüdung der Zielmuskulatur. Und da ist jetzt was ich persönlich hinzufügen würde, ist Grundübung immer schwer. 5 bis maximal 10, vielleicht 3 bis 8 Reps. Und Isolationsübung ein bisschen mehr. Weil es macht halt einfach keinen Spaß und Sinn, Bizeps Curls mit 4 bis 6 Reps zu machen oder vorgebeugtes Seitheben mit 4 bis 6 Reps zu machen. Genauso wenig will man sich dazu bringen, 20er Sätze Kniebeugen zu machen. So, das ist halt so. Außerdem bei den ganzen Isolationsübungen geht es ja wirklich darum, dass du auch noch so ein bisschen die Kapazität hast, die Form zu wahren und den Zielmuskel zu isolieren und zu treffen. Und wenn die Last so schwer ist, dass du anfängst, den Weg des geringsten Widerstands zu wählen, ja, wie gut triffst du dann noch tatsächlich den Zielmuskel? Wenn du, ich sag mal, vorgebeugtes Seitheben machen willst, ja, wie viel ziehst du wirklich aus der hinteren Schulter und wie viel kommen dann Trapez und Lat dazu? Also machst du dann auf einmal Rudern draus. Deswegen, also je isolierter der Muskel oder je isolierter du den Muskel trainieren willst, desto mehr Reps würde ich machen. Dass man so sagt, so, keine Ahnung, so Langhantelbank drücken, Schulter drücken, Kniebeugen, Kreuzheben, Frontsquats, alles 4 bis 10 Reps oder so. Und dann solche, ich sag mal, Bodybuilding-Übungen wie Kurzhantelbankdrücken, Dips, Rudern vorgebeugt. Weil Rudern vorgebeugt fangen die meisten auch an zu schludern, wenn
Ja.
es schwer wird. Da dann sowas, alles 10 bis 15 Reps, das ist cool. Und je mehr es in die Isolation geht, sowas wie Fliegende, Seitheben, Facepulls, Cablepulls oder sowas. Quatschübung Nummer 1, aber da wird am super abgefälscht. Kickbacks, so, sowas
Aha.
halt, ne? Oder Katanas. Kennt, glaube ich, keiner. Muss ich hier auf so mit Cablepulli, so, als würdest du Katanas hinten aus den Scheiden ziehen, so.
Oh Gott, ey.
Da dann echt alles so 15, 20 Reps, dass du dich wirklich auf die Zielmuskulatur konzentrierst und Pump und diese Ermüdung hast, so. Ansonsten, das, was dir am meisten Spaß macht und das Wichtigste beim Bodybuilding ist, wie es sich anfühlt. Es geht ja nicht darum, so effizient zu arbeiten, sondern es geht darum, so ineffizient zu arbeiten und den Zielmuskel so bestmöglich zu treffen. Also das exakte Gegenteil von dem, was wir beim CrossFit machen. Wir möchten ja so ineffizient wie möglich arbeiten, damit möglichst ein Muskel so viel Arbeit hat, dass er der Flaschenhals wird, dass wir ihn maximal gut stimulieren und trainieren können. Und deswegen beim Bodybuilding ist auch viel dieses, hört sich immer albern an, aber diese Mind-Muscle-Connection. Eine Übung, die für dich funktioniert, mag für mich vielleicht nicht funktionieren, weil sie sich nicht gut anfühlt. Du kannst damit super Bizeps aufgebaut haben, wenn du sagst so, ey, Preacher Curls mega geil, ich finde Preacher Curls mega scheiße, fühlt sich doof an. So,
Naja.
und dann da halt wirklich nach Gefühl gehen.
Auch gerade so das Thema so Kickbacks und so weiter, das ist natürlich so, ich habe auch schon Leute gesehen, die auf diesem Turm da, wo du quasi mit Widerstand Dips und Klimmzüge gemacht hast, die dann dort runtergekickt haben und so weiter. Also ganz wildes Zeug auf jeden Fall. Kann aber natürlich alles
Ah, du meinst das
bedeuten.
Polster, ne?
Ja,
Das
genau.
Polster für die Knie, wo dann so runter. Ja,
Ja, genau.
klar.
Aber
Ja.
wie gesagt, also es kann natürlich auch sein, dass es bei der einen oder anderen, ich sag mal, ne, Kerl oder vielleicht auch bei der anderen Lady, sich so gut anfühlt und wie gesagt so gut in den Gluteus wandert, dass man sagt, hey, das ist alles für mich jetzt vielleicht gerade einfach die richtige Übung, die ich brauche, wie auch immer. Also das ist aber auf jeden Fall, Bodybuilding ist ein wirklich ein super komplexes Thema, also was die Trainingssteuerung betrifft, weil die halt super individuell ist. Also das
Ja.
wahrscheinlich sogar aus dem, was du auch gerade gesagt hast, noch, also wahrscheinlich die individuellste Sache an sich im Kraftsport. Was mich interessieren würde, du hast ja mit Sicherheit so wie ich auch schon verschiedene Trainingssysteme, wahrscheinlich alle, die es irgendwie gibt, von 531 bis keine Ahnung was, ausprobiert.
Ein
Hast du
paar
so,
habe ich schon durch, ja.
hast du einen, ja, weiß ich nicht so. Man kann ja immer sagen, es ist super schwierig zu beantworten, weil man nicht weiß, für was will man es denn machen. Aber wenn du jetzt ein Trainingssystem machen würdest, wo du jetzt vielleicht einen Querschnitt machst zwischen Kraft und gut aussehen und was leisten können, gibt's was, wo du sagst, ey, das habe ich mal gemacht, das fand ich richtig gut, so in Bezug auf Krafttraining und dem Schemata?
Ja, mein eigenes.
Das war natürlich jetzt nicht geplant, aber ja.
ja, und zwar kombiniere ich da so ein paar Sachen, die ich aus vielen Sachen so gelernt habe oder mitgenommen habe. Ich habe tatsächlich letztes Jahr für mich selber mal so einen Powerlifting-Bodybuilding-Plan geschrieben, weil ich gesagt habe, okay, ich habe dieses Ziel der Kniebeuge. Ich wollte unbedingt mal Summe X Kniebeugen und habe es irgendwie nie geschafft und war da auch immer noch relativ weit weg. Habe ich gesagt, so jetzt mal Butter bei die Fische, jetzt mache ich mal und habe mir selber einen Trainingsplan dazu geschrieben.
Kein Squat Holiday gemacht.
Nee, und habe dann auch in der Zeit echt so 4, 5 Kilo Muskeln nochmal aufgebaut. Ohne zu verfetten und habe meine Kniebeugenziele erreicht. Was ich finde, je simpler das Programm, desto besser. Es gibt ich finde es halt schwierig. Es gibt viele, so, kennst du dieses Zitat von Bruce Lee, wo
Viele
er
Wege führen nach
sagt,
Rom.
nee, jetzt muss ich es zusammenkriegen. Absorb what is useful, discard what is not, and add what is uniquely your own.
Ah ja, Ja.
So, also nimm das mit, was sich nützlich anfühlt, wirf das weg, was wo du denkst, ist Quatsch, und dann füg noch hinzu, was so einzigartig von dir ist. Und das fand ich immer einen ganz guten Ansatz von Bruce Lee, und ich habe mir immer so rausgepickt von den Trainingssystemen, hey, das finde ich gut, das finde ich gut, weil ich habe nie das Gefühl gehabt, dass die alle die eierlegende Wollmilchsau sind. So, zum Beispiel eines der ersten Bücher, die ich gelesen habe bezüglich Bodybuilding, natürlich war das von Arnold, ne, aber auch von Mike Mentzer, Heavy Duty, der ja immer sehr viel Fokus auf Intensität und Recovery gelegt hat. Aber ganz ehrlich, mit einem Satz pro Übung kommst du auch nicht weit. So, German Volume Training ist das genaue Gegenteil mit 10 mal 10. Ja, da bist du halt relativ schnell im Übertraining, oder dein zentrales Nervensystem sagt auf Wiedersehen, wenn du 10 mal 10 Kniebeugen machst, ne? 5-3-1 hat halt diese lineare Progression über die Zeit, was halt cool ist, aber da fehlt halt Intensität. Wenn du vor allem aufs Skills von einem Trainingsmax, was 5-3-1 hat, dann fängst du bei 90% von deinem Max an, und wenn du davon deine Trainingswerte berechnest, du brauchst irgendwie 6 Monate, bis du beim ersten schweren Satz bist. Gut, ich habe auch Beyond 5-3-1 gelesen, wo du dann Joker-Sets und so hinzufügst und Boring but big oder so, um dann Volumen hinzuzufügen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, bei 531 fehlt sowohl Volumen als auch Intensität. Das ist so eine Lose-Lose-Situation. So Heavy Duty hat wenigstens Intensität, German Volume Training hat Volumen, 531 hat weder noch.
Ja, ich bin irgendwie, aber ich habe das auch mal gemacht und bin so die erste Woche raus und dachte mir,
Du hast nicht, das ist ein Deload.
okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das, ob, ja, was machen wir es mal weiter, ja.
Genau, das heißt, du brauchst da 4, 5 Monate erstmal, bis du bei Lasten bist, wo du wirklich über deine Kapazität hinaus bist. Was viele nicht kennen, ist Candido. Das ist ein Powerlifter aus den Staaten. Der hat so ein 6-Week-Strength-Programm. Das ist aber, hui, da musst du deine Big Boy Pants anziehen. Das startet mit 4x8 bei 80%. Das ist dein erster Abend. Das ist schon so, okay, ich muss auf jeden Fall ausschlafen und frühstücken. Aber der hat sehr, sehr gute Sachen drin, was so kleine Periodisierung innerhalb des Trainingszykluses angeht. Dann, was ich super gut finde für Beginner, ist halt Starting Strength und
Ja.
Texas Method. Ich habe selber vor Jahren nochmal die Texas Method gemacht mit der linearen Progression. Super gut. Woran ich mich jetzt selber in meinem eigenen Training lang gehangelt habe, es aber, wie gesagt, Edward is uniquely to me, ist die Russian Squat Routine. 6x2 mit 80%, 6x3 mit 80%, 6x2, 6x4, 6x2, 6x5, 6x2, 6x6, und dann die Prozent erhöhen, weil du hast erstmal eine lineare Progression, und dann hast du eine prozentgesteuerte Progression, bis du dann nach ein paar Wochen bei 105% bist, was halt, ist halt, und ist, du hast halt immer diese Back-off-Days, die sowohl dir die Möglichkeit geben, dich zu erholen, als auch dem zentralen Nervensystem die Möglichkeit geben, dich an Lasten und noch mehr Volumen ohne Intensität aufzubauen, dass du da hinterherkommst. Plus, durch die einfache Struktur ermöglicht es dir sehr einfach, Dinge hinzuzufügen oder wegzunehmen, um dein Training zu ergänzen, oder es in eine Struktur zu bringen, die es auf deinen Alltag möglich macht. Das finde ich, deswegen fand ich das super. Und daran orientiere ich mich sehr, sehr häufig. Und dann gibt es sowas, diese verschiedenen Bodybuilding-Sachen wie Pit und Dog Crab und HST, und habe ich auch alles schon mal gemacht. Es gibt also viel auf dem Markt, und oder hier Weightlifting 101 oder Outlaw, und habe ich auch alles gemacht. Conjugate Method halte ich auch für, Conjugate ist zum Beispiel super, wenn du dich in der Trainingsphase im Functional Fitness Bereich bewegst, wo du sagst, hey, wir haben inzwischen so viel Volumen etabliert und haben so viel Conditioning mit drin, dass wir nicht immer gewährleisten können, unsere Prozente zu treffen. Deswegen machen wir es conjugate-mäßig abhängig von der Tagesform und gehen für einen 5-Rep-Max, 3-Rep-Max, 1-Rep-Max des Tages, um da die Intensität über das Training zu steuern. Was halt ein super gutes Werkzeug ist für, hey, Pre-Season oder in der Season, um einfach das Krafttraining da zu halten und so prime zu bleiben, während wir das Conditioning aktiver steuern. Und in der Off-Season würde ich dann sowas gehen wie Russian Squat Routine, um dann mein Squat und mein Bench aufzubauen. Aber das gibt mir immer noch genug Spielraum, um Dinge hinzuzufügen wie, hey, ein bisschen Bodybuilding, Strict Dips, Strict Hamstring Push-Ups, Strict Pull-Ups und ein, zwei Conditionings zu steuern hinten raus, so, ne? Die Squat-Routine hat ja montags, mittwochs, freitags die Trainingstage und ich habe es einfach so gemacht, ich habe three on, one off, three on, one off gemacht, wo ich quasi statt alle 3 Tage habe ich alle 4 Tage gehabt und Tag 2 und Tag 3 waren dann, Tag 2 war mehr Bodybuilding, Tag 3 war Conditioning, Tag Pause und Tag 1 war dann wieder der Squat-Routine-Tag. Und so habe ich mein Training gesteuert und bin dann ein halbes Jahr mit super gefahren und es gibt hier halt eine gute Steuerung für die Intensität. Und jetzt habe ich sehr lange geredet und wir sind keinen Schritt weiter.
Ja, nee, alles gut. Ich glaube, es ist schon sehr interessant. Vor allem die Leute, die jetzt noch da sind, die werden auf jeden Fall daraus was ziehen können. Ich versuche mal so ein bisschen vielleicht zu resümieren oder insgesamt den Zusammenhang herzustellen. Also erstmal, deine Trainingsmethode, egal welche du jetzt nimmst, welches Trainingssystem, musst du erstmal durchführbar sein. Und es muss
Genau.
längerfristig durchführbar sein. Und die meisten Leute, die jetzt in den Gym gehen und zum Beispiel anfangen oder in den ersten Jahren sind und so weiter, für die, und da wirst du mir oder hoffentlich zustimmen, es ist oftmals also ein Ganzkörperplan, der voll geil ist. Den kannst du ewig rocken. Also den kannst du lange machen, wenn du anfängst, die ersten Jahre Kraft aufzubauen, die Grundübungen da reinballerst, die dreimal die Woche machst, du wirst richtig gut werden. Also ich sag mal jetzt rein in den Kraftwerten.
Es gab früher in der Zeit, wo ich angefangen habe, in den Trainingsforen die BB-Szene und dann Team Andro später und
Andrea.
jetzt ist es Lifters Lounge und so. Da gab es den und der wurde jedem Beginner an den Kopf geworfen, den WKM-Plan.
Genau, ja, stimmt. Oh
Und
mein
der
Gott.
WKM-Plan war Bankdrücken, Kniebeugen, Rudern vorgebeugt und der andere Tag war, glaube ich, Kreuzheben, Klimmzüge und Dips oder Schulterdrücken, irgendwie sowas. Und das
Immer im
alles
Wechsel.
fünf. Genau, und das Tag 1, Tag 2, es waren zwei
Ja.
Ganzkörpertage, die sich alterniert haben. Also Tag 1 war, glaube ich, Squat, Bench und Rudern vorgebeugt oder so. Und Tag 2 war, glaube ich, Kreuzheben, Schulterdrücken und
Ah, voll geil.
Klimmzüge oder so. Irgendwie sowas.
Ja.
Also jetzt nagelt mich nicht genau auf den Plan fest,
Ja,
aber so ein klassisches Starting Strength Ding, nur mit alternierenden Ganzkörperplänen. Und das kannst du theoretisch, wenn du das als Fundament nimmst, und sagst, okay, in der ersten Woche mache ich 5x5, in der zweiten Woche mache ich 5x3, in der dritten Woche mache ich 6x1, 8x1 und entsprechend die Lasten. Und dann gehe ich wieder zurück zu 5x5 und füge einfach 5 Kilo hinzu. Und dann füge ich da meine Wallballs und Rudern und Burpee Box Jumps und Toaster Bar hinzu. Und ein paar Bizeps Curls und ein paar Kicks. Dann kannst du es den Rest deines Lebens mal als Fundament nehmen. So. Und fertig. Also mehr brauchst nicht, ne? Von daher, deswegen, also ich bin auch so großer Freund von solchen Sachen, ne, weil es aufrechtzuerhalten sein
es ist
muss.
auch so, die meisten, glaube ich, verkomplizieren ihren Trainingsplan oder so, gerade wenn du
Toll.
vielleicht selbst dass du dir selber was raussuchst und du hast mal da was gehört und früher hat man sich dann den gekauft und den, also es ist wirklich in den meisten Fällen ist es so, du kannst eben, also alle kochen mit Wasser und wenn du nicht die Arbeit reinsteckst, also dann ist es teilweise sogar schon, ich würde sogar fast so weit gehen und zu sagen, dass es manchmal in den Wiederholungsschemata in den Rap-Schemes, wo du unterwegs bist, du wirst in allen besser werden. Ne? Ich hatte eine Zeit lang mal selber ausprobiert und zwar habe ich so ein bisschen einfach selber für mich, ich habe so dieses 5-3-1, dann habe ich dann rummoduliert da und auf einmal bin ich gelandet also in der Kraftgeschichte bin ich gelandet bei 6-6-4-4-2-2, weil ich irgendwie so, und das war auch also das waren so die krasseste Zeit, wo ich die krassesten Werte mir verbessert habe. Ist ja klar, du ballerst halt relativ niedriggewichtig, aber halt ab 75% aufwärts. Natürlich wirst du besser. Und natürlich wirst du auch, wenn du dann switchst wieder auf ein Trainingsprogramm, wo dann eher Richtung 10 Wiederholungen und so weiter, du wirst dann auch wieder besser werden. Die Wichtigkeit ist eben, das Trainingsprogramm durchzuführen und eben nicht zu switchen von in das rein. Ja, das ist natürlich so vielleicht die
Voll.
große, große Gefahr.
Genau, das, also viele verkomplizieren es. Da klingt natürlich auch super fancy, wenn du mit diesen ganzen Social Media Personal Trainern redest. Weil die müssen ja irgendeinen USP haben, den sie dir verkaufen können. Weil es muss ja irgendwas Besonderes, es muss ja irgendeinen Trick geben, den dir keiner verrät. Es muss ja an irgendetwas liegen, warum sie so krass sind. Ist aber einfach nicht, ne? Warum die meisten krassen Sportler krass sind, ist, weil sie es sehr, sehr lange, sehr regelmäßig gemacht haben. Und mein Lieblingszitat ist von Rob Orlando, weißt du, kennst du den?
Ja.
Okay, um die ganzen New School CrossFitter abzuholen, Rob Orlando war, oder ich weiß nicht, ob es immer noch ist, Seminar-Staff von CrossFit HQ und war früher Strongman und ist Hybrid Athletics Gründer und CrossFit Hybrid Athletics setzt quasi diese Schiene, wo dieser ganze Trend zu den Hybridathleten herkommt, ist er so, glaube ich, mit einer der den
Gründervater.
ersten Stein gelegt
Ja,
hat, genau.
ja.
Und auf irgendeinem Seminar oder Kongress war es, wo er auf so einem Panel saß von ganz vielen renommierten Coaches und dann hat einer aus dem Publikum gefragt, question for Rob Orlando, how did you get so strong? Weil der ist unnormal stark dafür, dass er so ein, der sieht nicht aus wie ein Strongman, der sieht relativ gut aus für einen Strongman, also relativ schwer, aber so ein bisschen wie so ein kleiner Koffer halt, ne? Mega gut. How did you get so strong? Und seine Antwort war original in diesem Panel, I pick up heavy things and put them over my head.
Ja.
So,
Das ist
das war
so.
seine Antwort. Und das macht er halt einfach seit 20 Jahren. Und wenn du seit 20 Jahren schwere Sachen hochhebst und versuchst, über den Kopf zu bringen, dann bist du unweigerlich stark.
Ja, das ist, also das ist so geil, einfach weil, wie gesagt, es gibt keinen Trainingsplan, der jetzt besser ist als der andere, wenn du nicht genauso halt daran arbeitest oder auch genauso konsequent daran arbeitest. Eine Sache, was mir jetzt gerade, als wir so ein bisschen erzählt haben, noch eingefallen ist, auch gerade weil ja und dieses Jahr bei mir so wieder das Thema mit Spielsportarten so ein bisschen oder Mannschaftssportarten auch aufgekommen ist. Und zwar ja, Krafttraining, Steuerung und so weiter für Spielsportarten, jetzt Basketball, Handball oder sowas, Sportarten. Ich sehe da momentan, also so ein bisschen das Problem, in der Season willst du ja nur noch erhalten, versuchst ja nur noch, dass es nicht schlechter in Anführungszeichen wird. Wenn man da wirklich was machen will, wäre eigentlich nur die Offseason so, der passende Zeitpunkt, ne? Schätze das auch so ein?
Jein, ja. Also natürlich werden die Gains in der Offseason gemacht. Allerdings würde ich probieren, ein, zwei Einheiten die Woche an so Functional Fitness mit drin zu lassen, um so das zu erhalten. Und
Jetzt kommt der
gerade
spannende
so.
Punkt. Functional Fitness oder reden wir von reinem Krafttraining? Denn da habe ich nämlich jetzt meinen Ansatzpunkt.
Kommt auf die Sportart an. 100% auf die Sportart. Auch irgendwas, was dich nicht einschränkt, für die Training oder für die Spieltage, die dann meistens am Wochenende oder unter der Woche sind. So. Und das ist halt 100% abhängig von der Sportart. Und deswegen sage ich, das Training muss man sich halt angucken. Was ist das Belastungsprofil der Sportart? So, was ist das Belastungsprofil von einem Footballer? Gut, ein D-Liner hat nochmal ein anderes Belastungsprofil als ein Wide Receiver oder ein Running Back und ein Quarterback hat nochmal ein anderes Belastungsprofil. So, aber wenn ich jetzt einen Wide Receiver nehme oder so, okay, der muss für 6 bis 15 Sekunden sehr schnell laufen können und hat dann 2 Minuten Pause mindestens. So, und ein D-Liner oder O-Liner, der muss halt sehr schnell und sehr kräftig sein und da sehr explosiv und Schub haben. So, der muss aber nicht weite Wege laufen, im Zweifelsfall, ne? So, oder ein Handballer, Handball ist deutlich intensiver als Fußball, auch wenn das häufig über den gleichen Kamm geschert wird, so, oder geschoren wird. Was ich halt nicht verstehe, weil Handball hast du kurze Spurts mit kurzen Intensitätsspitzen und kleinen Regenerationsphasen. Und Fußball hast du ein bisschen längere Intensitäten, aber auch viel längere Regenerationsphase. Es ist viel Lauf, also was heißt Laufintensität, aber die Intensität ist viel niedriger und es wird viel mehr Strecke zurückgelegt, als beim Handball, wo du viel, viel kürzere Intervalle hast, sozusagen, in denen hohe Intensitätsspitzen kommen, auch aber viel kürzere
Ist
Strecken
wirklich whole
zurückgelegt werden.
different thing. Also diese beiden Sportarten kann man fast irgendwie unmöglich, also auf rein trainingsphysiologischer Ebene fast gar nicht miteinander vergleichen. Ist auch ein bisschen das Problem, in der man sieht es manchmal, also jetzt sowohl die Fußballer als auch die Handballer haben ja jetzt oftmals, sagen wir mal, du spielst Bundesliga und Champions League oder Europa League oder so Geschichten, hast du zwei Spiele, sowohl beim Fußball als auch beim Handball. Ihr seht aber immer wieder oder wir sehen, dass zum Beispiel Handballer sich tatsächlich ein bisschen die erholen sich ein bisschen schneller, weil es eben nicht diese, also auch die Laktatwerte und so weiter, die haben nicht
Ja.
diese langen Strecken dabei. Das ist das, was
Ja.
unseren Körper so, ich fickt, wollte ich jetzt gerade sagen.
Ja.
Das
Lass
ist,
das überpiepen.
ja, das ist manchmal so ein bisschen das Problem. Aber was ich vorhin noch gedacht habe, ist, also ich habe zum Beispiel letztens einen Podcast hier gehabt mit Tommy Kleppeis, Basketballspieler von Ratiopharm Ulm. Und da hat er gesagt, die machen zum Beispiel gerade nach ihren Spielen, die machen die Kraft, eine der Krafttrainingseinheiten der Woche machen die direkt nach dem Spiel. Und weil die quasi, weil er gemeint hat, ich hätte jetzt, ich wäre eh schon, also ich hätte eh Muskelkater. Und dann hat
Ja.
der Kraftcoach jetzt einfach gesagt, ey, wir setzen das nach dem Spiel. Habe ich jetzt so, also ich kann natürlich, ich kenne natürlich, dass man morgens so 8 Stunden vor der Belastung vor in die Vorbelastung schon mal geht, ne? Kann man mit Krafttraining arbeiten, aber direkt nach dem Spiel habe ich bisher noch nicht so gehört. Ich weiß nicht, was sagst du dazu?
Finde ich gar nicht so unpfiffig tatsächlich, weil das ja nochmal einen anderen Trainingsreiz setzt und du bist eh mehr oder weniger warm. Und du hast danach gleich Zeit, du hast Regeneration eh eingeplant. Na, ich sag mal, wenn du Sonntag ein Spiel, wenn du jetzt jeden Sonntag ein Spiel hast oder so und das Sonntags ein Spiel und willst dich davon 2 Tage erholen und trainierst Mittwoch, dann kriegst du nur eine Trainingseinheit unter so, ne? Weil dann willst du schon wieder ein bisschen ins Deload oder in Priming gehen, weil du willst dann Sonntag schon wieder fit sein. Du kannst nicht Freitag schwere Kniebeugen machen, wenn du Sonntag ins Spiel willst oder so. Also finde ich das gar nicht so doof, den Ansatz. Kriegen sie auf jeden Fall mehr Volumen rein und mehr Training. Muss mal gucken, wie sich über die Saison hält. Aber ich kann mir vorstellen, dass die fitter aus der Saison gehen als die anderen Mannschaften.
Genau, das habe ich jetzt im Nachhinein mir auch nämlich so ein bisschen gedacht. Und zwar, wir, oder was ich immer wieder auch sehe, ist, wenn man sich mit, unabhängig von der Sportart jetzt, es passieren schon noch viele, ich sage es mal, Fehler in Anführungszeichen, was die Trainingssteuerung betrifft. Also wenn ich das machen würde, würde ich es teilweise bei vielen Sport oder bei Teams anders machen, weil man einfach nicht das Optimum rausholen kann aus Sportlern in verschiedenem Kontext, in verschiedenen Sportarten. Und was halt ganz wichtig ist bei der Trainingsplanung auch, ist im Fußball sehen. Also hier waren auch schon viele Trainer, die teilweise Physios und auch Trainer von Jugendmannschaften im Fußball waren. Und ich habe dann gesagt, so, hey, also ich konnte das gar nicht glauben, dass die noch so weit von einer optimalen
Und
Trainingssteuerung
clever weg
entfernt
sind, ne?
sind. Ja, und das gibt's nicht. Also, der hat gesagt, das ist aber normal. Also, das ist leider
Ja.
normal. Und
Und
ich kann das nicht glauben immer. Also, ich finde das
das
zu
ist
krass.
richtig lustig, ne? Ja. Also teilweise auch so das Konditionstraining der Handballer ist so einmal oder zweimal Maschsee laufen. Maschsee ist bei uns so der lokale See. So und ich so, ey, wann lauft ihr im Spiel 14 Kilometer am Stück?
Ja,
In
das ist
einem
so.
Handballspiel, wann lauft ihr
Das ist
monoton
so, ja,
14 Kilometer am Stück?
wir haben jetzt Off-Season, ja, wir gehen jetzt, ich meine, okay, Grundlagenausdauer, alles cool, aber wieso,
Ja.
wir gehen laufen zweimal die Woche. Ja, Junge, mach dir doch mal ein bisschen Gedanken.
Ja, und ich habe zum Beispiel auch eine Golfmannschaft bei mir. So, und das Belastungsprofil von Golf ist halt so ein geil. Du brauchst einmal richtig, ne, für einen Drive brauchst du einmal richtig Pep. Und aber du brauchst halt 18 Mal Pep über den Verlauf von 4, 5 Stunden oder wie du 18 Löcher spielst, ne? Und dazwischen dann lange Wege und Konzentration fürs Putting und wenn
Kraftausdauer
du
halt.
dann, ja genau, und Annäherungsschläge und so. Aber das ist halt so, du musst dein 18. Drive sollte hoffentlich noch genauso viel Biss haben wie dein erster. Solche Sachen, ne? Aber das ist halt unglaublich viel Explosivität und dann aber auch so kognitive Kapazität, dass dann so Genauigkeit und so auch noch dabei sind. Ja, also da muss man sich halt wirklich angucken, wo die Sportart herkommt und was das Belastungsprofil der Sportart ist. Und teilweise ist es halt wirklich wild. Gerade so Fußballer und Handballer haben da sehr wenig. Deswegen, die sind ja auch alle so steif.
Ja.
Die sind weder stark noch stabil in den Positionen und deswegen reißt ja bei denen auch dauernd was.
Ich wollte gerade sagen, diese Verletzungsgeschichte, Mann, oh.
Ich kenne keinen Handballer, der 25 Jahre alt ist, der nicht mindestens einen Bänderriss hatte. Wenn nicht sogar 3, 4. Und das wird ja auch nicht besser mit den weiteren.
Ja.
So, mal ein bisschen stabiler in den Positionen wäre vielleicht ganz cool, aber das, ja, da wird halt zu viel, das. Es wird immer noch zu viel mit so Spielsachen verbracht, also viel Zeit mit Üben und wenig am Fundament. Na,
Ich
wenn wir
finde
uns diese
auch, also.
Fitnesspyramide angucken, dann ist dieses sportartenspezifische Training ist ja oben der kleinste Punkt. Ne? Wir haben ja ganz unten quasi Nutrition, dann Metcon für Metabolic Conditioning, dass du deinen Körper mit Energie versorgen kannst und Sauerstoff zu Energie umwandeln kannst, cool. Dann haben wir Gymnastics, okay, dann kannst du dein eigenes Körpergewicht bewegen. Dann kommt Weightlifting und Werfen und dann kommt Sports. Und die
Ich glaube,
meisten haben ganz unten
es ist genau
Sport.
verdreht.
Genau, es ist halt genau falsch rum. Die Leute verbringen zu viel Zeit im sportartspezifischen Training und zu wenig Zeit mit fundamentalen Sachen. Wenn sie das Ganze umdrehen würden, deutlich, deutlich pfiffiger wäre oder zumindest gleich viel Komponente hinzufügen würden. Da sind viele noch nicht. Aber meine Erfahrung ist auch, dass die dass die Sportler häufig nicht bereit sind, außerhalb des Vereinstrainings noch an ihren individuellen Fitnesszielen oder Fitnessgoals oder Fitnessattributen zu arbeiten. Es ist unglaublich schwierig, Handballer und Handballerinnen, Fußballer und Fußballerinnen außerhalb des zwei, vielleicht dreimal die Woche sportanspezifischen Training noch dazu zu bringen, was für ihre Kraft, Explosivkraft, Kraftausdauer und Ausdauer zu tun. Sondern, also die gehen, also das ist da noch nicht so. Auch die Footballer gehen nicht noch zwischen den Trainingseinheiten ins Gym. Natürlich gibt es auch, aber meine Erfahrung, die ich so gemacht habe, wenn du denen noch einen Trainingsplan gibst, den sie selbstständig abarbeiten sollen, ist da so die Compliance Rate sehr, sehr niedrig.
Ja, und dazu kommt ja auch noch, dass, also sag mal, du brauchst natürlich auch, also es ist auch Geld und Ressourcen quasi für das passende Personal, ist jetzt auch nicht in jedem Verein so super da, beziehungsweise ist auch einfach im Budget einfach gar nicht vorgesehen. Und du brauchst natürlich auch die entsprechenden Leute, die, und jetzt haben wir nämlich den sprechenden, vielleicht den krassesten Übertrag überhaupt. Und zwar, jetzt stellst du dir vor, dein Seminar vom Samstag, wo die Studenten waren, die jetzt von dir den Input bekommen haben, die aber normalerweise vielleicht in dem, wie ich es früher auch wahrgenommen habe, zu meiner Studienzeit im Sinne von Sportwissenschaften, aber noch teilweise mit so verkopften Professoren zu tun haben, du lernst das ja dann auch nur so. Auch ich habe das so damals gelernt und bin glücklicherweise dann über verschiedene andere, also halt sehr viel Selbststudium nochmal quasi, auf andere Trainings, Energiesysteme, CrossFit und so weiter gekommen. Also da ist einfach noch sehr, sehr viel Potenzial. Boah, wir würden bei einer Profimannschaft, wir würden den Spagat zwischen dem Theoretischen und dem Praktischen, wir würden jemanden richtig voranbringen. Ey, vielleicht ist hier jemand dabei, der uns heiern will.
Ja, schreibt mir.
Nee, aber das, wir haben, der ist der Beste hier mit seiner unbedarften Werbung für Trainingspläne und so weiter. Aber nee, das. Also ihr könnt das mit Sicherheit richtig einordnen, auch wenn wir uns mal hier über jemanden. Beschweren oder vielleicht verschiedene Themenbereiche einfach mal ansprechen, ist es ja nicht so, dass wir jetzt zwei verbitterte Sportler oder Trainer sind, die uns da nur beschweren wollen über alles, sondern wir sehen natürlich da schon noch viel Potenzial, was die Sportarten selber ausmacht. Zum Beispiel, ich weiß nur, du hast ja gerade Football auch angesprochen. Gestern war Sonntag ist ja immer der große Football auch Tag. Ey, was da wieder für Verletzungen waren. Wir haben natürlich da eine andere Sphäre nochmal, und zwar da sind wir fast, vielleicht fast schon an der auch an der physischen Grenze angelangt, was natürlich Menschen leisten. Also da passieren natürlich dann auch Unfälle. Also allein gestern, ich weiß nicht, wie viele krasse Verletzungen gestern dabei waren, aber den einen Running Back von den Kansas City Chiefs, den hat es gefühlt in zwei Teile zerlegt. Also das, die haben nicht mal mehr die Wiederholung davon gezeigt, weil das so furchtbar war. Das ist so die eine Sache. Aber das, was wir jetzt, sagen wir mal, Deutschland oder national hier machen können, und das sehe ich auf jeden Fall ein ganz großer, einen ganz großen Punkt, uns körperlich natürlich insofern besser herzustellen, um die Verletzungsprävention auch so ein bisschen anzukurbeln. Also das ist ein Themenbereich, den ich unheimlich gerne auch selber weiterführe, damit einfach Verletzungen minimiert werden und ja, weil die Skills von deiner Sportart, so die hast du so oder so. Also da hatte ich auch mit Tommy vom Basketball hat er gemeint, soll ich jetzt tausendmal einen Korb auf den Korb werfen oder was?
Ja, da habe ich einen sehr weißen, alter, verbitterter Mann-Take zu.
Wir wollten es aber nicht machen, Scheiße.
Und zwar haben wir in Deutschland ein großes Problem, und das ist eins der wenigen Probleme, die die Staaten nicht hat oder nicht haben. Und zwar, Prävention kostet Geld, Rehabilitation zahlt die Kasse.
Ey, das ist wirklich,
Es
das ist
ist
so
halt.
furchtbar.
So, wenn es dir in Deutschland beschissen genug geht, kriegst du es auf Rezept. Aber es ist halt schwierig zu sagen, hey, zahl bei mir 129 € im Monat und du wirst den Rest deines Lebens körperlich einigermaßen in Ordnung gehen und du wirst wahrscheinlich alle deine Kollegen und Kolleginnen alt aussehen lassen und dir wird super gehen.
Ja, aber warte mal, die eine neue, die Whiskyflasche kostet da auch irgendwie ein Hunderter oder so, weil ich kann jetzt Spaß haben oder ich kann das, was du mir anbietest, machen.
Ja, aber wenn es mir richtig schlecht geht, kriege ich doch Kur oder Krankengymnastik oder Reha oder Lymphdrainage
Ja,
auf
scheiße.
Rezept einmal im Jahr.
Ja, das
Und
ist.
das ist halt so, dass deswegen hat so die Art von Dienstleistung, die wir bieten, hat dann tatsächlich so auch im europäischen Ausland, nicht nur in den Staaten, aber in den Staaten hat es nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Aber auch Kollegen aus England oder Frankreich oder So, das sind so die Ansprechpartner, die ich habe. Ich weiß nicht, wie es in den skandinavischen Ländern oder sonst was ist. Das sind jetzt so meine Erfahrungen, die ich habe mit Leuten aus dem persönlichen Gespräch und dann halt, wie ich es aus Medien und Internet und Informationen und Kunden von mir aus den Staaten mitbekomme. Ne? Da kann jetzt auch einer reingrätschen und sagen, ja, aber in Dänemark ist das aus, keine Ahnung.
Ja.
Dänemark kenne ich
Wobei
mich nicht
natürlich
aus.
sagen muss, Staaten ist wahrscheinlich auch ganz krasse Splittung, ne, im
Ja,
Sinne von
also
super
genau, wir
healthy
reden
und
jetzt
gar
so
nicht.
gerade so jetzt mal so die Küsten.
Ja.
Ne, die Küstenstaaten haben dann ein sehr großes Bewusstsein für ihre Gesundheit, ihren Körper. Und
Ist
da ist
so.
ja auch CrossFit auch größer als, ich sag mal, in den Red States oder in diesen Midwest-Staaten.
Da sagen die Leute noch,
Und
brauche ich nicht.
so, ne, das ist, Staaten sind halt sehr groß.
Nee, aber
Aber
cool. Also
so.
ein interessanter Take. Danke dafür auf jeden Fall. Auch für deine Einschätzungen. Wie gesagt, ihr könnt das mit Sicherheit auch richtig einordnen hier. Wir beschweren uns nicht nur über Sachen, sondern es ist natürlich einfach viel, was wir vielleicht auch beide an Potenzial noch erkennen, was an Training noch hier passieren kann, was in Deutschland noch passieren kann, was auch eben. Und das ist natürlich nochmal ein Thema, das geht nochmal viel weiter. Das geht in unser, sagen wir, unser ganzes Kadersystem, unser Olympiasystem und so weiter. Was für Sachen, also da fängt von oben an, dass man Sachen ändern könnte, die uns natürlich dann auch dann wiederum vielleicht in den sportlichen, es geht ja hier nur um den Sport erstmal, die uns auch im sportlichen Kontext natürlich dann einfach nach oben wieder katapultieren und dass wir eben auch Sportler haben, die einfach zu Olympia gehen und die einfach nur das machen dürfen und nicht noch irgendwie einen Job haben müssen deswegen. Also das ist einfach zu krass.
Ja, das ist ja, also das ist jetzt auch gefährliches Halbwissen von mir, aber wir hatten doch auch eine Ruderin, die noch Vollzeitlehrerin oder Polizistin war. Ich bin ja,
Genau.
da bin ich jetzt so ein bisschen raus, aber das habe ich so gelesen. Und dann habe ich nur so einen dummen Kommentar von einem TV-Moderator gehört, warum sie denn so schlecht abschneidet und wir uns für unsere Leistungen schämen müssen, wo ich mir denke, so, Bruder, das sind Profiathleten und unsere hat halt irgendwie einen 40, 50-Stunden-Job und trainiert nebenbei das gleiche Volumen. Das kannst du einfach nicht miteinander vergleichen und auch nicht aufwiegen. Im Umkehrschluss müsste ihre Leistung eigentlich noch krasser respektiert werden, dass sie überhaupt imstande ist, da mitzuhalten als Vollzeittätige, und nicht nur so
Absolut,
privilegiert
ja.
zu sein und sagen, hey, ich bin Profisportler. Ich habe zum Beispiel einen meiner Athleten, der ist auch in der Sportförderung vom Land. Und der weiß, ob seiner privilegierten Position, so wie der muss nur halbtags arbeiten und darf dafür die Rest der Zeit trainieren. Das ist halt ein mega cooles Konzept so.
Ja,
Ne?
ja.
Aber
Ich
das ist halt
hab
auch
immer noch
viel
das
über die
Gefühl,
Sportforderung.
Sportförderung, genau, also gerade was mit Polizei, Bundeswehr und so weiter, da gibt es
Genau.
schon Möglichkeiten. Aber ich habe immer noch das Gefühl, bei vielen ist das noch so, die haben dann einfach mal auch Glück gehabt, so dass irgendwie das geht oder so, dass die einen Vorgesetzten haben, der sagt, ey, ich finde das mega, dass du das machst und wie auch immer, hier sind vielleicht mal, dann geht das über Anträge und so weiter. Ich weiß ja alles, dann kriegst du vielleicht 3 Stunden die Woche mal, wenn du, sagen wir mal, Polizist bist und hebst in der Bundesliga Gewichtheben. Ja, habe ich gerade so einen Fall, vielleicht kriegst du 3,5 Stunden oder so noch irgendwie geschenkt und das ist, da geht es wirklich um einzelne Stunden manchmal, was in Ordnung ist. Aber das ist, wie gesagt, es ist ein heftiges Systemproblem, das wir vielleicht nochmal in einer anderen Folge aufgreifen. Was ich jetzt auf jeden Fall aus unserer Folge hier gezogen habe, ist erstens mal, das war die erste Folge, die ich selber so absolut, ich sag mal, wir hatten natürlich verschiedene Themenkomplexe, aber im Prinzip ohne Plan. Also ich finde, das hat richtig gut funktioniert. Also könnte man wahrscheinlich noch sehr, sehr viel länger quatschen. Ich glaube, für uns beide ist wichtig zu erfahren, wie ihr das so fandet, die Folge. Ob wir nur gelabert haben, ob ihr abgeschaltet habt oder ob das tatsächlich interessant war. Weil ich finde es natürlich sehr, sehr, also sehr ins Detail oder sehr, also wir könnten mit Sicherheit noch tiefer auch eintauchen. Deswegen gebt uns mal Feedback. Vielleicht wird das dann so einem regulären Treffen hier, wenn Moritz das mit seiner Zeit natürlich vereinbaren kann.
Ja,
Er hat ja
genau.
auch sehr viel zu tun. Ja, gib uns mal Feedback und erstmal, wir sind fast bei einer Stunde angelangt. Moritz, ich glaube, das reicht für
Ach
heute
Gott.
erstmal.
Das ging dann ja doch schneller als
Ging doch
erwartet,
schnell.
ey.
Vielen Dank auf jeden Fall. Hat auf, wie immer mir sehr, sehr großen Spaß gemacht mit dir. Und ja, vergesst auf jeden Fall mal nicht, unseren Podcast zu folgen und auch zu bewerten. Wir haben 52 Bewertungen. Das ist echt schlecht, wenn ich sehe, wie viele Leute diesen Podcast hören. Von
Weiß gar nicht, wie
daher,
viele Leute den Podcast hören.
ich weiß, wie
Weil das
viele
sieht man
Leute.
bei Spotify nicht. Ich höre den dann bei Spotify.
Nein, das siehst du aber in den Analytics natürlich. Und
Ja, genau.
da sehe ich ja, wie viele den. Also wenn jetzt jeder, der den hört, einmal auf 5 Sterne Bewertung gibt. Oder auch 4, aber 5 wäre besser. Dann sind wir auf jeden Fall schon mal einen Ticken weiter. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an Moritz und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ich bedanke mich auch. Macht's gut.